So, hallo und herzlich willkommen zu einer fast weihnachtlichen Ausgabe der Plattform auf der 102,6. Ich bin die Svetlana und heute dreht sich alles um das Theater und die Schauspielerei. Helden auf dem Abstellgleis, so heißt das Stück, welches vom August-Theater Neu-Ulm präsentiert wird und heute zum ersten Mal im Eiscafé da Venezia vorgeführt wird. Und zwar wird es vorgeführt von drei männlichen Schauspielern, dem Richard Aigner, Gerard Hulker und dem Heinz Koch, welchen wir heute auch im Studio zu Gast haben. So, meine erste Frage, damit der Zuhörer so eine kleine Vorstellung bekommt. Um was geht es denn in diesem Stück?
Ja, es geht um die Helden auf dem Abstellgleis. Es ist ja im Moment so eine Renaissance sozusagen der Alten festzustellen. Also Geißler darf da Stuttgart 21 schlichten, der Helmut Schmidt ist schon uralt und wird noch immer als der Überpolitiker genommen. Unlängst hat der Genscher bei der Bambi-Verleihung große Töne gespuckt in Sachen Politik. Und auch viele Filme kommen ja gerade zu dem Thema aus. Red zum Beispiel oder Dinosaurier, also mit vielen alten Schauspielern, Expendables und so weiter. Und wir haben jetzt eine Bühnenfassung gemacht von einer Idee, was so Männer im Alter, so sagen wir 50 plus aufwärts, was die sich so vorstellen, was die über ihre Vergangenheit erzählen, fiktiv oder tatsächlich, gelogen oder nicht. Und damit wollen wir irgendwie sozusagen diesen Zeitgeist ein bisschen mit erfassen, weil es ein Stück zu dem Thema gibt es in dem Sinne so noch nicht.
Und von wem stammt dieses Konzept?
Ja gut, also wir haben uns überlegt mit den drei Schauspielern, was wir gemeinsam machen könnten. Und August Theater hat ja sozusagen die Plattform, sowas anzubieten, und ich habe die anderen beiden zusammengetrommelt und dann haben wir zusammengesetzt. Die Idee stammt ursprünglich von mir, ist irgendwann im Sommer geboren oder im Frühjahr, und dann habe ich angefangen, Gedankensplitter zu sammeln, dann haben wir uns getroffen, haben uns unterhalten, die anderen haben beigesteuert und jetzt ist eine ziemlich bunte Mischung geworden. Es ist auch ziemlich bescheuert zum Teil, also weil die drei Männer verschiedene Rollen spielen und man weiß überhaupt gar nicht ganz genau, wer sie nun wirklich sind. Wir spielen also mit der Frage der Identität, Wirklichkeit, virtuelle Realität oder tatsächliche Realität. Schauspieler machen das sowieso immer, die spielen ja Rollen. Und jetzt unsere drei Figuren spielen ganz verschiedene Rollen. Die spielen René Descartes und Sigmund Freud und Diabetes und Hepatitis aus einem Stück von Woody Allen. Sie sind aber auch vielleicht Meyer Müller-Schulze oder Wondratschek aus Wien, je nachdem. Also das merkt der Zuschauer dann am Ende schon.
Also übernimmt praktisch ein Charakter mehrere Persönlichkeiten gleichzeitig.
Ja, wir sind multiple Persönlichkeiten, sagen wir so. Sie könnten ein bisschen schizophren sein. Man kann sich auch überlegen, ob sie vielleicht irgendwo in der Irrenanstalt sitzen oder ob die anderen alle irre sind und wir normal. Also es wird dann der Zuschauer entscheiden sollen.
Ja, und die Claudi Riese, sie übernimmt ja die Regie, aber sie ist auch eine Frau. Das widerspricht ja eigentlich dem, dass drei Männer mitspielen. In diesem Stück. War das Absicht, dass eine Frau die Regie übernimmt?
Also ich habe als Regisseur schon Stücke gemacht, in denen nur Frauen gespielt haben. Das war zum Beispiel Über Männer von Xaver Döringer, das ist ein Franzose. Ich habe Eifersucht inszeniert, das waren auch drei Frauen, von Esther Villar ist das Stück. Also das machen wir kreuz und quer, weil Frau Riese und ich, wir sind seit 30 Jahren theatermäßig aufeinander eingespielt und haben den Riesenvorteil, dass wir uns als Mann und Frau immer fetzen können und unsere verschiedenen Ansichten ziemlich dezidiert vertreten können, sodass der eine den anderen kontrolliert, und da kommt meistens was sehr Gutes bei raus. Mehr als wenn einer meint, er wüsste alles und er könnte das alles und er brauchte keinen anderen. Und das hat sich so bei uns theatermäßig irgendwie ergeben, dass dieses Duo, als Theatermacher-Duo, ziemlich gut funktioniert und dann auch Ergebnisse zutage bringt, die bestimmten Kriterien standhalten. Also so würde ich das mal sagen.
Also du und die Claudi Riese seid praktisch die Vorsitzenden des August-Theaters.
Vorsitzenden?
Wenn man das so sagen kann.
Wir können uns Theaterleiter nennen oder Intendanten oder was weiß ich wie. Wir sind zwei Personen. Wir haben rein juristisch eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gegründet. Das heißt, wir sind beide gleich paritätisch verantwortlich. Jeder von uns kann Verträge unterschreiben oder Rechnungen begleichen, auch ohne den anderen, aber meistens machen wir das zusammen und besprechen das auch. Und es gibt außer uns praktisch kein Personal, außer einigen Studentinnen, die bei uns zum Beispiel die Pausenbewertung machen. Oder dann haben wir einen jungen Mann, der als Techniker arbeitet. Brauchen wir jemanden, der Licht an- und ausmacht auf der Bühne und die Töne einspielt und so weiter. Und ansonsten haben wir überhaupt kein Personal. Und wenn wir Stücke machen, zum Beispiel wie Sekretärin, war ein großes Musical mit 11 Schauspielern, beziehungsweise 10 Schauspielern und einem Musiker auf der Bühne, dann engagieren wir quer durch den deutschsprachigen Raum. Also die Leute können dann schon von Berlin kommen, von Hamburg, von Bremen, auch München. Wir haben auch Wiener schon beschäftigt, mehrere. Das ist ja immer eine Frage der Logistik, also wo wohnen die? Das ist dann hier natürlich in Ulm und Neum etwas schwieriger geworden, weil so viele Studenten da sind, die kleinen Wohneinheiten alle belegen. Und in der WG hat man nicht so gerne, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, Leute, die also mal doppelt so alt sind. Oder man will ja nicht so sozusagen von seiner Mutter oder von seinem Vater beaufsichtigt werden. So sieht es dann bald aus. Deswegen müssen die dann irgendwie Wohnungen finden oder sie müssen hin und her fahren. Also eine Kollegin aus Berlin gehabt, die hat ziemlich provisorisch gewohnt, aber die hat fast immer telefoniert neben den Proben und auch neben den Vorstellungen, weil sie einfach organisiert hat, dass ihr Auto immer voll war, also mit Mitfahrern. Und damit hat sie das sozusagen finanziert, dass sie hin und her fahren konnte.
Ja, wie werden denn die Schauspieler engagiert? Also wird da irgendwas ausgeschrieben und im Internet vielleicht veröffentlicht, sodass die Schauspieler Zugriff darauf haben und antworten können? Oder wie erfahren die Schauspieler aus anderen Städten überhaupt, dass es...
Also einmal ist das Augusttheater Neulm, wir haben also schon eine uralte eigene URL, die ist schon, so viele gibt es nicht, die so lange wie wir eine eigene URL haben, also im Internet vertreten, praktisch seit es www gibt sozusagen, also wir haben auch alles ausgebaut, was man irgendwie nur ausbauen kann. Wer unsere Seite angucken will, einfach theater-neu-ulm.de, Theater Neu-Ulm mit den zwei Bindestrichen oder Minuszeichen.de oder googeln Theater Neu-Ulm, das findet man seitenweise, reihenweise. Wir sind auf Facebook, auf Twitter, da haben wir zum Beispiel sehr viele Kontakte. Wir haben also 800 Follower auf Facebook, davon sind bestimmt 300 bis 400 Schauspielerinnen und Schauspieler beziehungsweise Regisseure. Und wenn wir da regelmäßig unsere Informationen weitergeben, dann melden die sich von alleine. Also gestern Abend zum Beispiel waren zwei Kolleginnen aus Augsburg bei uns. Die hatten uns mal vor einem halben Jahr angeschrieben und haben gesagt, irgendwann, wenn ihr Zeit habt, kommt da vorbei, guckt euch bei uns was an. Anschließend gehen wir noch was trinken zusammen und schwätzen. Und die haben uns über Facebook kennengelernt zum Beispiel. Ja. Und andererseits gibt es eben zum Beispiel so ein Portal wie theaterjobs.de. Da müssen sich die Schauspielerinnen und Schauspieler oder auch die Regisseure, die ja profitieren wollen, die müssen sich da anmelden und ich glaube, es kostet 8 € im Monat und die Theater können dort kostenlos inserieren. Wenn ich jetzt jemand suche, meinetwegen für eine männliche Rolle, Mitte 30 etwa, dann schreibe ich das aus da mit genauen Angaben. Bis hin nicht ganz öffentlich mache ich die Gagen zum Beispiel, weil das geht keinem was an. Aber die Bedingungen drumherum, da sind zum Beispiel, der muss selbst in der Künstlersozialkasse sein beispielsweise, er muss als Freier arbeiten. Solche Angaben kommen da rein und dann per Mail melden sich dann bei uns. Die haben dann entweder auch schon eine eigene Homepage oder eine Profilpage auf diesem theaterjobs.de oder sie schicken eben so Fotos, also... Das geht heute fast alles über das Internet und zwar ziemlich schnell. Also innerhalb von kurzer Zeit hat man da ausreichend Bewerbungen auf solche Ausschreibungen.
Also alle Schauspieler sind miteinander vernetzt, kann man sagen?
Also ziemlich viele. Es gibt also, wenn man mal im Internet guckt, auch auf Facebook gibt es zum Beispiel Schauspielernetzwerk oder es gibt zum Beispiel das Portal vorfilm.de, das schreibt mit einer 4 und dann film.de, da werden auch Stellen angeboten, das ist so viel jetzt inzwischen, es sind auch fast alle Theater irgendwie auf Twitter inzwischen und ja, also man sieht dann auch, was der eine oder andere so postet und da kann man schon draus sehen, was er so für Ideen hat oder wer nicht so in Frage kommt, weil er vielleicht nur Farmville spielt oder sowas, interessiert mich da nicht so. Und ja, aber da sieht man schon, also ob man mit denen wohl zusammenarbeiten kann oder nicht, das ist ganz lustig irgendwie.
Also nach welchen Kriterien dann auch die Schauspieler ausgewählt werden, das erfahren wir gleich nach einer kleinen Musikpause. So, zurück bei der Plattform. Unser Thema dreht sich heute um Theater und Schauspielerei. Und unser Studiogast ist der Herr Koch, der Heinz Koch. Er spielt mit im Stück Helden auf dem Abstellgleis im August-Theater Neu-Ulm. Heute gibt es auch schon einen Auftakt von diesem Stück, und zwar im Eiscafé da Venezia um 20.30 Uhr. Für alle Interessierten, bitte zum Petrusplatz kommen. Genau, wir haben ja davor schon geredet, dass das August-Theater Schauspieler engagiert. Wie, nach welchen Kriterien erfolgt es?
Also erstmal muss man sagen, wir sind ein Berufstheater, wir sind Mitglied im Deutschen Bühnenverein, eigentlich von Anfang an so ziemlich. Das heißt also, wir selbst haben sämtliche Zertifikate, die man ja heutzutage in unserer Gesellschaft für alles Mögliche braucht. Wir haben also staatlichen Abschluss und die Bühnenreife für Film, Fernsehen und Bühne. Da gibt's also, früher gab's da die Paritätische Kommission, da ist man irgendwo hingefahren, hat sich da vorgestellt. Heute ist das die ZAV, das ist praktisch so eine staatliche Organisation, die sozusagen die Prüfung abnimmt. Es gibt bei der Schauspielerei mehrere Formen von Abschlüssen. Man kann Diplom-Schauspieler sein, staatlich anerkannter, man kann die staatliche Reifeprüfung haben, im Fach Schauspiel meinetwegen oder Musical. Also wie das genau benannt wird, das hängt ein bisschen davon ab, wo man dann gelernt hat. Es gibt ja die staatlichen Schulen, zum Beispiel Hochschule der Künste, die sind kostenfrei zum Beispiel, wie eine Uni auch, beziehungsweise so ähnlich wie eine Uni wird das finanziert. Und da gibt es natürlich mordsmäßig viele private Schauspielschulen, staatlich anerkannte und nicht staatlich anerkannte, in denen mordsmäßig viele Schauspielerinnen und Schauspieler ausgebildet werden. Und die sind dann sozusagen auf dem freien Markt. Und die meisten von denen, vor allen Dingen die nicht an der staatlichen Schule waren, kriegen an den öffentlichen Theatern, also Stadt- und Staatstheatern, selten bis gar nicht ein Engagement. Die müssen also gucken, ob sie bei freien Gruppen sind und so weiter. Und insofern sind wir zum Beispiel relativ begehrt, weil wir jetzt über 15 Jahre bewiesen haben, dass wir einerseits ganz gute Sachen machen, zum anderen auch prompt zahlen, dass bei uns immer jeder sein Geld kriegt und dass die Konditionen auch nicht schlecht sind. Also es ist zwar hier etwas schwierig, nach Neu-Ulm Leute zu locken, weil in Köln oder in Berlin oder in Hamburg ist es etwas besser. Da gibt es eine Menge Medien, die können als Sprecher arbeiten, Werbung machen oder in Serien. In Köln zum Beispiel gibt es eine Menge Schauspieler, die sitzen einfach zum Beispiel parat für diese ganzen Sendungen, ob jetzt Barbara Salesch oder was weiß ich, wo Laien engagiert werden. Und wenn die dann ausfallen aus irgendeinem Grunde, dann sitzen die sozusagen Standby und werden dann geholt und springen dann ganz schnell ein, weil die natürlich mit ihrem Können und mit ihrem Fachwissen das schnell ausgleichen, wenn dann mal irgendwo jemand ausfällt. Ne? Und wir machen das also so, dass wir jetzt nur Berufsschauspieler auch engagieren. Kann höchstens sein, wie heute jetzt zum Beispiel bei dem Stück, da gibt es eine kleine Rolle drin für eine Frau, die so 25 ist etwa. Da haben wir eine unserer Damen, die uns sonst bei der Theke hilft und die also Service macht, die haben wir schon 2-3 Mal eingesetzt, die kann sehr gut sprechen und sie kann auch diese Rollen ausfüllen. Also.
Ganz kurz eine Zwischenfrage, hat sie eine Ausbildung als Schauspielerin oder?
Nee, bei Statisten ist es meistens nicht so. Ulmer Theater zum Beispiel beschäftigt auch Statisten, die kriegen natürlich mit der Zeit was beigebracht. Wir haben die natürlich auch nicht so laufen lassen und wenn sie das nicht bringen würde, könnten wir uns das nicht leisten. Also wir können nicht irgendjemand, der das, was von ihm verlangt wird, auf der Bühne nicht bringt, den können wir nicht da draufstellen. Bei uns erwarten die Leute einfach, die zu uns kommen, dass Professionalität geboten wird. Und eine Statistin kann man schon. Ist aber auch eine Rolle, könnte ich jetzt genau beschreiben, wo jetzt genau das ganz gut passt. Aber manchmal, wir können sonst nicht typgerecht besetzen. Also die meisten Schauspieler, auch im Fernsehen, werden ja meistens immer nach ihrem Typ besetzt. Also die machen gar nichts anderes. Es gibt nur ganz wenige, die auch was anderes können. Also wir haben zum Beispiel auch sehr viele Leute, die bei uns arbeiten, als Schauspielerinnen und Schauspieler, die schon in vielen Serien mitgespielt haben und so, aber meistens typgerecht besetzt. Und wenn wir dann anfangen, mit denen zu arbeiten und verlangen von denen was anderes, dann knirscht es manchmal. Das klappt dann nicht so ganz gut.
Gibt es ein Vorsprechen, dass man auch wirklich weiß, was die Person alles im Praktischen kann? Also nicht nur im Theoretischen, weil vielleicht hat sie ja eine gute Ausbildung, aber ist ja, dann doch nicht so stark.
Man kann sehen, wenn einer zum Beispiel, sagen wir mal, 40 ist und er hat jetzt seit 20 Jahren oder seit 15 Jahren hat dann den Berufsweg und weiß danach, bei welchen Theatern er überall gewesen ist und was er da gespielt hat, dann kann man schon mal sagen, also da brauche ich jetzt nicht mehr so viel zu machen. Das Wichtigste ist bei uns, dass man sich überhaupt kennenlernt und guckt, ob man miteinander kompatibel ist. Ja, also das kriegt man ganz relativ schnell raus durch Menschenkenntnis und durch viele Erfahrungen weiß man, ah, das läuft nicht so gut oder das ist auch ein Bauchgefühl dann irgendwie. Das ist jetzt nicht so direkt, also sprechen können die dann alle irgendwann, ja. Na gut, wenn dann einer kommt und sagt, oh, im Text habe ich jetzt gerade so, oder der schwitzt zum Beispiel ganz arg unter den Achseln, wenn er das richtig Schiss hat, dann würde ich sagen, weiß nicht, ob der jetzt so dem Stress gewachsen
ist. Wenn es dann auf der Bühne passiert, ist nicht so schwierig.
Ja, weil das Schwitzen ist ja so ein bisschen, wenn es der Angstschweiß ist, wie ich vermute, dann würde ich sagen, ist so eine ganz normale Situation, wir setzen ihn ja nicht unter Druck, wir versuchen sehr fair zu sein, keinen reinzulegen, eine gute Atmosphäre zu schaffen fürs Vorsprechen und so weiter. Und wenn er das dann schon da ein bisschen, wenn es da hapert, wie gesagt, ist mehr ein Bauchgefühl irgendwie, ne? Also es ist eigentlich ein bisschen auch, wie wenn man einen Partner kennenlernt oder was weiß ich, einen anderen Menschen kennenlernt. Also wir arbeiten ja sehr eng zusammen, es muss auf der Bühne mal geküsst werden oder man muss sich ganz nahe kommen, riecht er aus dem Hals oder nicht. Das sind so viele Sachen irgendwie. Das muss ja funktionieren. Das darf ja keine Scheu sein, irgendwie sich ganz natürlich und ganz normal zu benehmen. Wenn ich aber gleich eine Aversion gegen einen habe, dann muss ich den ja gar nicht irgendwie dann engagieren, ne?
Ja, aber diese Lockerheit kommt ja nicht einfach auf Knopfdruck. Das muss ja trainiert werden und kommt ja erst mit Übungen, mit Zeit, denke ich mal.
Ja, gut. Der eine hat mehr Talent, der andere weniger. Der eine hat sich viel angeeignet oder nicht. Aber ich sag ja, wenn man eine gewisse Berufserfahrung hat, dann sieht man schon, wie man mit dem anderen zurechtkommt. Also wir haben bis jetzt in den 15 Jahren, sagen wir, 4, 5 Sachen gehabt, die waren ein bisschen komisch, da könnte ich was drüber erzählen, warum. Das sind Verklemmungen im Kopf bei bestimmten Leuten oder dann die Rolle, da werden sie doch nicht mit fertig oder die sind vielleicht zu klein oder ich weiß es nicht. Also da gibt es manchmal so komische Sachen. Es gibt natürlich in dem Beruf, wir sind ja alle ein bisschen exhibitionistisch veranlagt und ein bisschen narzisstisch und so weiter, aber es gibt auch extreme Narzissten und extremer Narzissmus zum Beispiel ist ja eigentlich eine Krankheit und wenn man das nicht schnell genug merkt, dass jemand also so narzisstisch veranlagt ist, der anfängt Intrigen zu spinnen und die anderen gegeneinander auszuspielen oder so, dann hat man Pech gehabt. Das muss man ziemlich früh merken irgendwie. Da muss man die Finger von lassen. Also.
Ja, aber auf der Bühne, da werden ja so persönliche Sachen eigentlich abgeschaltet.
Ja, also das sagt man immer so schön. Ne? Das ist ja nur herrlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal der widerspenstige Zähmung spielen, ja, und Frau Riese zum Beispiel ist das widerspenstige Kätchen, ich bin der Petruchio, sie haut mir eine runter, ne, und hat vergessen, ihren Fingerring abzunehmen und mir platzt das Jochbein auf. Wer kriegt die Ohrfeige?
So?
Ja, das war schon so. Ne? Okay. Wer kriegt die Ohrfeige? Ne? Der Heinz Koch kriegt die Ohrfeige oder der Petruchio? Natürlich, auf der Bühne scheint es so sein, als wenn der Petruchio sie kriegt. Aber natürlich, innerlich tut es mir genauso weh. Dann ist auch so, die Zeit, die ich auf der Bühne bin, ist ja meine Lebenszeit. Wenn jetzt die anderen mich langweilen in ihrem Spiel, wenn die nichts bringen, wenn es mich nicht antört, was sie machen, ja, wieso soll ich meine Zeit verschwenden? Also muss ich mir jemand suchen, mit dem ich spiele, der mit mir zusammen Spaß auf der Bühne hat. Dann hat auch das Publikum Spaß, ja klar. Aber ich muss mir halt nicht antun, dass ich jetzt mit jemandem, den ich nicht riechen kann, zum Beispiel jetzt mal ganz deutlich, dass ich mit dem da 2 Stunden auf der Bühne rumspringe oder so. Das muss ja nicht sein, ne?
Ja gut, kann man manchmal gar nicht wirklich vermeiden.
Naja, doch, wir können das schon vermeiden.
Also ich sag gut, ja, wenn man auswählt, dann schon.
Ja, deswegen haben wir uns ein eigenes Theater gegründet. Wir machen zwar da rund um die Uhr, kann man sagen, bis auf ein paar Schlafstunden machen wir alles Mögliche. Wenn Sie alleine unsere Webseiten angucken, die pflege ich ja meistens, also das ist schon sehr umfangreich. Dann Texte lesen, also wenn man Stücke sucht, kann es sein, dass man 150 Textbücher liest und kein Stück findet. Dann, wenn man selbst welche schreibt, also an dem habe ich jetzt ziemlich lange rumgeschrieben und immer wieder neu, weil das ganz aktuell ist. Das sind ganz viele aktuelle Sachen, die da drin vorkommen und da beeinflusst...
Bitte? In diesem Stück,
Helden. Bei Helden auf dem Abstellgleis, ja klar. Und das beeinflusst einen natürlich. Sobald man irgendwas Neues liest oder so, sagt man, oh, das ist auch ein guter Gedanke. Wie verwurschtelst du den jetzt da rein, ne?
Also man kann sagen, die Inspirationsquelle kam von allen Seiten.
Ja, also ich war zum Beispiel im Sommer in Italien kurz und da ist mir einfach aufgefallen, wie viele alte Männer da auf den Plätzen rumsitzen. Ne? Vor den Cafés, vor den Bahnhöfen, auf den Plazas, überall sitzen alte Männer und quacken miteinander und reden. Ne? Und da habe ich mir so vorgestellt, Mensch, eigentlich müssen wir 12 Männer zusammentrommeln und alles so alte Knacker, alles so, die so 65 bis 85 sind, ganz bunt gemischt und mal gucken, was die so von ihrem Leben zu erzählen haben, welche Anekdoten, haben die irgendwelche Ideen, was sie jetzt gerade machen sollten, weil Männer reden ja immer über das, was sie schon alles gemacht haben, was sie alles machen, was sie alles machen werden, das müsste spannend sein oder so, ja. Na, 12 kann ich nicht zahlen. Ne? Jetzt, wenn ich selbst mitspiele, muss ich noch 2 zahlen, das ist ja immerhin schon, dann muss ich noch einen Techniker bezahlen und dann muss ich noch die Statistin bezahlen, also das sind schon alles Summen, das, so ganz praktisch muss man gucken, wie strecke ich mich da nach der Decke, kann ich das überhaupt finanzieren? Ja, und so haben wir das also jetzt mit 3 mal mal gemacht und es ist eine ganz gute Mischung. Also wir erzählen zum Beispiel über unsere Arzterlebnisse, die sind ganz lustig zum Teil. Ja, die Verballhornen war dann ein bisschen. Ich habe dann so, bin halt Patient beim Arzt und red also da so ein bisschen so wie der Jürgen vom Bagger, ne, und bleibt da ein bisschen mensch und sagt dem was über meine Potenzschwierigkeiten und so weiter, wo der mich halt da fragt, der Doktor, ne, und dann so über die Gesundheitsindustrie, wie man so am Petrusplatz alle 10 Meter in eine Praxis stolpert und gar nicht rauskommt und kommst an der Praxis vorbei, ist da gleich eine Apotheke und so weiter. Also das sind so Sachen, die man vielleicht aus seinem Erleben gesammelt hat und so, und da arbeitet man ein bisschen so ähnlich zum Beispiel wie Loriot. Der Loriot hat auch gesagt, ich kann ja nicht losgehen und gucken, wo was Lustiges passiert, da passiert nichts Lustiges. Ich muss ständig die Augen offen haben, dann fällt mir was auf, das notiere ich mir und irgendwann hole ich das raus.
Ich habe irgendwas Witziges gesehen.
Ja, und dann muss es aber geformt werden, ja. Also die witzigen Sachen, also einen guten Witz erzählen zum Beispiel, das muss man ja können, ne? Und wenn man oft Witze erzählt, merkt man, also muss da kürzer machen, die Pointe muss so ausbauen, Staupause, dann die Pointe und so weiter. Und so muss man auch Texte für die Bühne erarbeiten, die man selbst schreibt. Die muss man so machen, da muss man versuchen rauszukriegen, geht das auf einen Gag hin? Ist es einer? Ist es keiner? Will ich überhaupt einen Lacher erzielen?
Kann man das dann überhaupt noch authentisch rüberbringen?
Ja,
weil meistens kommt der Witz ja eigentlich so spontan und aus dem Gefühl.
Ja, das ist ja eben die Kunst, die der Schauspieler als Profi machen muss. Der muss immer wieder reproduzieren können. Der muss sich so pushen, dass er das, was er macht, das ist zwar eingeprobt, aber das ist seine Kunst, dass es so natürlich wirkt wie gerade erfunden. Das ist seine Kunst. Wer das nicht kann, ist kein Schauspieler.
Ja, so Thema Schauspielerei und Theater, wie ihr merkt. Und es geht auch gleich weiter nach einer kurzen Musikpause. So, willkommen zurück bei der Plattform. Mein Name ist Svetlana. Heute dreht sich alles um Theater und Schauspielerei. Unser Studiogast, der Heinz Koch, spielt mit bei dem im Stück Helden auf dem Abstellgleis. Heute ist auch die Premiere sozusagen im Eiscafé da Venezia.
Ja, da muss ich gleich Einspruch erheben. Das ist nicht die Premiere. Das haben wir extra so gemacht. Wir haben 3 sogenannte Try-Out, also Versuchsaufführungen. Das ist deshalb, weil wir wollen dieses Stück mal vor Publikum ein bisschen ausprobieren und wollen auf die Reaktion des Publikums achten und wollen dann womöglich auch hinter mir im Publikum sprechen und bis zur Premiere noch einiges verändern. Wenn die zum Beispiel sagen, es fehlt ein bestimmter Block, dann bauen wir den später ein. Und das hat ziemlich viel Tradition. Also es gibt keinen amerikanischen Film, der heutzutage nicht vor Tausenden von Leuten vorher getestet wird, kommt gar nicht ins Kino, das machen die gar nicht. Und die Tradition, die ist schon uralt, zum Beispiel Stan Laurel, Oliver Hardy, bekannt als Dick und Doof bei uns, waren 2 ganz raffinierte Hunde, die haben also vor über 100 Jahren, als sie ihre Filme gemacht haben, schon sehr viele moderne Techniken angewandt und waren also absolute Könner, was ihre Sache angeht. Da ist nichts dem Zufall überlassen worden. Das wurde ganz genau getimed alles. Und der Stan Laurel, der Doof, ja, das war ein sehr guter Dramaturg. Der hat auch die meisten Sachen selbst geschrieben und so weiter. Und die hatten zwar auch Gagschreiber und so, aber die mussten doch ziemlich ausführen, was die beiden gesagt haben. Und der Oliver Hardy war ein sehr guter Schauspieler. Und die beiden haben sich wunderbar ergänzt. Aber die haben zum Beispiel dann bei den Vorführungen auch mehrere tausend Leute haben vorher die Filme angeguckt, haben die da drin gesessen, persönlich, und haben so einen Klicker in der Hand gehabt und haben gezählt, wie oft in der Aufführung gelacht wurde. Und dann wurden auch die Zeiten geschnitten und dann wurde festgestellt, Mensch, da war eine lange Pause, da hat gar keiner gelacht, also wird rausgeschnitten. Oder dann mussten Szenen, die nie richtig funktioniert haben, weil das Publikum da nicht gelacht hat, nochmal nachgedreht werden und so weiter. Ja? Und das lag daran, dass der Stan Laurel, der war eigentlich ein Komödienschauspieler. Das war ein Vaudeville-Schauspieler, der war ein Engländer. Er war übrigens, was die wenigsten Leute wissen, ist mit Charlie Chaplin nach Amerika gegangen, in einer Schauspieltruppe, und er war die Ersatzfigur für Charlie Chaplin. Chaplin war ein Jahr jünger oder ein Jahr älter, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und wenn der Chaplin ausgefallen ist, dann sprang der Stan Laurel ein. Also der Chaplin hat dann die größere Karriere gemacht und die anderen beiden sind so ein bisschen abgehalftert worden, macht immer bei uns verschlissen als Dick und Doof. Wer das mal nachlesen will, es gibt gerade ein schönes Buch, das ist ganz neu rausgekommen, das heißt Laurel and Hardy, eine Revision von Sven Hanuschek. Ein tolles Buch, da kann man sehr viel über Filme machen, über Schauspielerei und so lernen, und sowas muss unser einer auch lesen, um sich an solchen Sachen zu messen und seiner eigenen Arbeit einen gewissen Background zu geben irgendwie.
Ja, wir haben ja davor schon ganz viel über Schauspielerei im Allgemeinen geredet. Sie haben davor gesagt, man braucht eine Ausbildung als Schauspieler, um richtig erfolgreich zu werden. Da wäre aber meine Frage, wie genau bekommt man dann diese Ausbildung? Also man denkt ja, okay, Schauspielerei, da ist eigentlich gar nicht so viel, beziehungsweise natürlich ist da sehr viel dran, aber das ist jetzt nicht so, das ist ein anderer Beruf als jetzt zum Beispiel Kaufmann. In diesem Sinne, was genau muss man leisten, um diese Ausbildung zu bekommen?
Also die Ausbildung kann man ja...
Ist das gerade im sprachlichen Bereich, also dass man lernt, richtig zu sprechen?
Nee, es gibt eine Menge Fächer. Es gibt ein richtiges Curriculum, sowohl an den Hochschulen, an denen man studiert, ja, oder dann gibt es auch bei privaten Schauspielschulen ein richtiges Curriculum, also eine Art Stundenplan, wie in der Schule auch, wo es eben verschiedene Fächer gibt und so weiter. Ne? Und da gibt es also Fächer, die die geistige Vorbereitung betreffen, dann gibt es aber auch die, die körperliche Vorbereitung betreffen. Es geht los, dass man natürlich sportlich trainiert sein muss, dass man zum Beispiel Fechten gehört normalerweise heute noch immer dazu, und zwar nicht nur, weil so oft noch Degenstücke gespielt werden, sondern weil dabei auch bestimmte motorische Fähigkeiten wieder ausgebildet werden. Ja. Es gibt natürlich zum Beispiel Sprechtraining. Da gibt es also ein berühmtes Buch, das hat fast jeder Schauspieler gefressen, das heißt Der kleine Hai, da sind so Zungenbrecher drin. Und dann gibt es natürlich Sprech- und Erzieherinnen und Erzieher. Dann gibt es Leute, die Rollenstudio mit einem machen, ja, also wo man lernt, wie fasst man eine Rolle überhaupt auf und so weiter. Und dann ist so, dass dieser Beruf eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, nie aufhört. Also wer sagt, ich bin jetzt fertig, der hat einen Knall. Also es geht nicht. Ne? Man muss immer weitermachen und muss sich immer neue Sachen entdecken, weil man ja auch mit den Rollen wächst. Also es gibt Rollen, die geben einem was, und es gibt Rollen, die sind nichts, denen kann man nur was geben, sozusagen. Ja? Also die zwei Sorten von Rollen gibt es. Ja? Und vor allen Dingen die Rollen, denen man selbst was geben muss. Da muss man also ziemlich hart mit sich arbeiten, ob man das will und ob man das kann. Also ob man da Lust zu hat und ob das auch wirklich, da ich Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie mich einfach nur engagieren lassen muss und dann sagt mir einer, und du spielst jetzt das und das, kann ich mir natürlich überlegen, was ich spielen will und wozu ich Lust habe. Und dann suche ich mir schon was aus, von dem ich weiß, das spiele ich jetzt 20, 30 Mal. Oder es gibt ein Stück zum Beispiel, das heißt Liebe und andere Katastrophen. Dieser Titel ist von uns, den haben sie uns schon mal für einen Film geklaut, und es gab auch eine Fernsehsendung, aber nachweislich, wir haben es uns leider nicht patentieren lassen. Untertitel heißt, passen Männer und Frauen überhaupt zusammen? Also ich war in Berlin in Caveman und ich konnte die Texte von Caveman, konnte ich, oh, sagen wir mal, ein Drittel mitschwätzen. Also weil wer will das Thema denn nochmal ganz neu aufbringen? Ja, also, und bei uns ist aber so, wir haben den Vorteil, wir sind zwei, und da gibt es natürlich auch Dialoge und so weiter. Und das Stück zum Beispiel spielen wir jetzt seit 16, 17 Jahren ungefähr. Ja, und jetzt haben wir es mal im Januar wieder auf den Spielplan genommen, also rennen uns die Leute jetzt schon wieder die Bude ein. Also wir stellen an den Vorbestellungen fest, das wollen sie sehen, weil das ist das Thema hier in unserer Gesellschaft, Beziehungskiste. Also ne, also ich zum Beispiel frage mich natürlich auch, warum soll ich mir einen ganzen Abend zwei Stunden lang was angucken, was jetzt ein Thema ist, Toleranz meinetwegen. Also ich will jetzt mal lästern und sag mal Lessing, Nathan der Weise, ja, da geht es um das Verständnis der anderen Religion und so, und das muss ich mir zwei Stunden angucken. Also das finde ich, das Thema ist heute gegessen. Also das brauche ich nicht so langatmig zu machen. Es geht auch die meisten Leute nichts an. Oder Hamlet, also was er für Kämpfe hat und so weiter, bis ich da abstrahiert habe und auf mich bezogen habe, das dauert ewig und drei Tage. Also das, ich kann mir die Sprache angucken und so, aber anhören, aber warum soll ich jetzt nochmal da zwei Abende, einen Abend opfern?
Also es ist im Prinzip die Kunst, eine aktuelle Problematik aufzufassen und zu inszenieren.
Ja, also ich kann nur sagen, also das Publikum entscheidet ja ein bisschen mit den Füßen. Ne? Und wenn hier, wenn 100.000 Leute in Ulm und Neu-Ulm, das ist eine ungeheure Zahl, sich ein bestimmtes Thema angucken wollen, ja, was soll ich jetzt sagen, was ist dann interessanter noch? Also ja, also da kann ich natürlich Nischen machen, also Helden auf dem Abstellgleis betrifft nicht so viele, weil wahrscheinlich den Nerv treffe ich eher der Leute, die so um die 50 und ein bisschen älter sind. Also ob jetzt die Hörer hier von Free FM angereizt sind, sie anzugucken, wie drei olle Männer da auf der Bühne.
Da hat es ganz verschiedene Hörer.
Also gut, also das, klar, also ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwie eine Problematik treffe, die Leute mächtig interessiert, ist der Laden voll. Wir haben jetzt im Herbst gespielt, Frühstück bei Kellermanns. Da ging es darum, dass Rudi und Lotte ihre beiden Kinder entlassen müssen. Die sind also 19 und 23 und gehen aus dem Haus in irgendeine WG. Foyer oder so, ja, und jetzt sieht man in dem Stück viermal das Frühstück, wie die beiden da jetzt zurande kommen, ja, wie sie vor dem leeren Tisch sitzen und so weiter. Das ist sehr witzig gewesen und die Leute haben echt getobt. Es war auch, ich bild mir jetzt nochmal ein, wir haben es ganz gut gemacht. Das Stück ist eigentlich schon 30 Jahre alt, von Ursula Hauke, Berlinerin, und wir haben das so aufgepeppt, dass man gar nicht mehr gemerkt hat, wie alt das ist. Kam also immer, der Rudi hat zweimal am Anfang und nach der Pause liest der Zeitung zum Beispiel. Da habe ich dann extemporiert aus der Zeitung das, was jetzt in der Zeitung heute stand, kommentiert. Also zum Beispiel der Fetzig mit seinen 500.000 kam davor. Ja, Lotte, stell mir vor, da gibt's der Baubürgermeister von Ulm, der lässt sich da 500.000 aufs Konto überweisen und sagt, ich habe das gar nicht gemerkt irgendwie. Oh. Da sind ja so Sachen, die dann irgendwie, die kann man einbauen, weil er liest Zeitung. Es steht nicht da, was er liest, sondern das haben wir jetzt so uns zu Rande gebastelt. Ne?
Aha. Ja gut, und um ein bisschen persönlicher auf Sie einzugehen, wie haben Sie jetzt angefangen mit der Schauspielerei? Also wie kamen Sie dazu?
Also ich muss ja ganz offen sagen, dass ich natürlich schon ein bisschen über 60 bin und zu der Zeit damals, als ich Kind und dann Junge war, da war das nicht so wie heute mit all den vielen Medien und auch nicht so mit den vielen Theatern. Es gab praktisch nur die Stadttheater und fast keine kleinen Theater. Also ich wollte immer Schauspieler werden oder Journalist, das waren meine zwei Berufswünsche und ich habe dann auch beide richtig gelernt, beide Jobs oder beide Berufe habe ich gelernt und noch einen dritten, über den spreche ich nicht. Und diese zwei...
Ich frage nicht nach.
Bitte?
Ich frage nicht nach.
Nee, würde ich auch nicht sagen, das schweige ich halt. Und diese beiden Jobs habe ich gelernt und den Schauspielberuf habe ich dann schon ausgeübt zu einer Zeit, als ich nicht im Traum dran gedacht habe, auf irgendeine Hochschule zu gehen. Ich habe mit meinem Bruder zusammen Puppentheater gemacht und wir haben also auch uns Stücke geschrieben damals. Es gab auch Drehbücher, die man kaufen konnte und wir haben auch richtig Eintritt genommen und Zettel gemacht und rausgehängt und so weiter. Und dann so mit 15, 16 ungefähr haben wir angefangen mit anderen Jungs und Mädels zusammen Kabarett zu machen, zum Teil Musikkabarett. Damals haben wir instrumentemäßig nicht so oben angesessen, sondern wir haben eine Skiffle Group gegründet, da hat man also das Schlagzeug auf dem Waschbrett gemacht und der Bass wurde aus einer Teekiste mit so einem Besenstiel und so einem Seil da, wurde der Bass gezupft zum Beispiel. Viele Leute, Ältere, die kennen noch so Skiffle Gruppen, da musste man ein Melodieinstrument haben, also zum Beispiel irgendwie Klarinette oder sowas, ja, und dann wurde eben Musik gemacht dazu. Da haben wir dann Kabarett gemacht, Texte und haben Parodien gemacht. Ganz schnell ging es natürlich, das waren Beatles-Songs, also Halbplayback und sowas, also ja, Parodien da drauf. Das war dann mit 16, aber 62, 63, 64. Ne? Da gab es noch keine Disco. Die erste Disco in Essen, wo ich groß geworden bin, die wurde 1964 aufgemacht irgendwie. Ne? Vorher gab es keine. Und aus dieser Zeit war es so, dass man einfach sehr viel selbst machen musste. Wir haben unsere eigene Bühne eingerichtet, da haben wir dann also Wochen und Monate lang gewerkelt und haben gesägt und gehämmert und haben irgendwie so eine Bühne gemacht, auf der dann auch Live-Bands auftreten konnten und so, und wir haben dann unsere Kabarettnummern gemacht. Und irgendwann ist es dann gekommen, dass ich dann also...
Entschuldigung, ich muss ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, und zwar, was genau ist ein Kabarett? Also, wie unterscheidet sich ein Kabarett von einem normalen Theaterstück? Es gibt viele Leute, die meinen, sie wissen, was das ist, aber haben nicht wirklich eine Ahnung, also können es nicht so,
also
es genau definieren.
Es gibt viele schlaue Formulierungen, ich konnte die auch mal auswendig, die weiß ich jetzt aber nicht mehr.
Einfach eine Erklärung.
Also der Kabarettist setzt sich eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise mit den Zeitläufen auseinander. Kabarettisten sind zum Beispiel eben Dieter Hildebrandt oder der Urban Priol oder zum Beispiel der Markus Barwasser, der als Erwin Pelzig auftritt, das sind Kabarettisten, Mittermeier vielleicht, ja, obwohl da schon, da geht es schon in Comedian-Richtung über, ja. Setzen sich meistens mit irgendwelchen Dingen auseinander, die in der Gesellschaft passieren, und versuchen, die so aufzuspießen. Ottfried Fischer zum Beispiel, ja, der Polt, ja, das sind Kabarettisten. Die Comedians gehen mehr so auf ihre individuelle Befindlichkeit, die haben mehr so aus ihren Figuren, die sie haben. Sie schöpfen Alltagsgeschichten, die man auch verallgemeinern kann, aber naja. Die jetzt, und der Schauspieler ist eben jemand, der irgendwie eigentlich zunächst mal in seiner ganz eigentlichen Form einem fremden Autor und einer fremden Rolle seinen Körper und seinen Geist und seine Seele schenkt sozusagen und was auswendig lernt, was andere sich ausgedacht haben, und reproduziert das immer. Ne? Der Kabarettist zum Beispiel macht seine Sachen selbst normalerweise. Also natürlich wird jetzt irgendwie mal, na, ich würde sagen, also die Kabarettisten wie Josef Hader, die ganz berühmten zum Beispiel, ja, das sind einfach Riesen, die mit den gesellschaftlichen Verhältnissen umgehen und die so zugespitzt bringen, dass also wie nur sie das können, das kann man überhaupt nicht nachmachen. Das ist so, ja, jeder kann mal ein Hamlet spielen, wenn er gewisse Voraussetzungen hat. Aber den Hader kann keiner nachspielen irgendwie. Ne?
Okay, um nochmal auf Ihre Laufbahn zurückzukommen. Also Sie haben dann angefangen mit Kabarett. Das war im Prinzip auch so das Erste. Das war so der Einstieg in dieses Schauspielerleben.
Habe ich ungefähr so bis 20 gemacht.
Und es war auch Ihre eigene Initiative da einfach mal.
Ja. Ja, wir haben uns ein paar Leute zusammengetrommelt und haben da irgendwie uns auch solche Szenen
gemacht. Also ohne
gemacht,
ja. irgendeine schauspielerische Ausbildung, einfach so?
Ja, war damals auch nicht möglich. Wir hätten auf eine Hochschule gehen müssen, aber da war ich noch zu jung. Ich war 16, da habe ich noch nicht studiert. Da bin ich noch ganz brav zur Schule gegangen und habe versucht, Latein und Griechisch zu lernen und sowas.
Versucht.
Ja, habe ich dann auch geschafft noch. Es war zwar nicht so glänzend, möchte ich mal sagen, aber ich war auch in der glücklichen Lage, ganz anders als heute, wo ja also die Schwierigkeiten immer größer geworden sind. Damals sind überhaupt nur 5% unseres Jahrgangs sind überhaupt nur auf eine Realschule, auf ein Gymnasium gegangen. Also 5%. Also da war ganz klar, wer das Abitur hat, der, ne, heute sind 30% auf dem Gymnasium und 30% auf der Realschule zum Beispiel. Da ist die Konkurrenz ganz anders. Also wir haben dann unsere Sachen mehr aus Spaß und Jux und Dollerei gemacht. Da haben uns Leute beeinflusst. Da gibt es zum Beispiel Kurt Lauterbach, gab es da, das war ein Kabarettist, oder auch eben Jürgen von Manger beispielsweise, ja. Wenn der also aus seiner Geschichte erzählt hat von der Schwiegermutter, Sausack, Bahnhofspeter, hat sie für mich gesagt, ja, da habe ich sie gesägt, waren 3 Fuhren in Rhein-Herne-Kanal. Also das waren so Geschichten, die der erzählt hat, die hat man versucht nachzumachen zunächst mal und genauso zu machen, bis man irgendeinen Dreh gefunden hat. Ich gesagt, du musst was Eigenes machen. Aber es geht ja vielen Bands so, die spielen ja erstmal, oder viele spielen erstmal was nach. Und lange Zeit war es auch so, dass junge Bands zum Beispiel immer 2, 3 Starstücke haben mussten, wo jeder zeigen konnte, guck mal, das kann ich spielen, damit das Publikum einschätzen konnte, was das andere war, sozusagen die Eigengeschriebenen. Ne? Das Publikum ist halt relativ eingefahren. Also wenn heute Rolling Stones auftreten, die müssen immer noch Satisfaction spielen, auch 40 Jahre oder 50 Jahre, nachdem der Titel rauskam. Und so ist bei den Bands, bei den Jungen auch, die müssen irgendwas spielen, was die Leute kennen, damit sie irgendwie einschätzen können, boah, die können ja wirklich
aber
was.
Aber bei den Schauspielern ist das dann genau. Also.
Ja, also bei Kabarettisten damals. Ich sag mal, als Junge hast du zunächst erstmal parodiert. Du hast was nachgemacht, das gab, oh, das ist gut. Und da gab es eben der Kurt Lauterbach, der hat irgendwie, oder auch Heinz Erhardt zum Beispiel, ja. Da versucht den Tonfall nachzumachen und hat so zum Beispiel so 4-Zeiler. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit denen ins Gras zu beißen. Ja, also hat versucht, die Bewegung nachzumachen, so bis man gemerkt hat, ey, du bist ja auch nur ein Nachmacher, ein Imitator. Und irgendwann hat es einen gejuckt, dann was selbst zu machen. Und dann gab es eine längere Pause.
Ich hab nach dann, dem Kabarett dann,
ja, ja.
Das ging dann weiter.
Kam eine längere Pause und dann habe ich aber bei verschiedenen Theatergruppen angefangen und das ist der andere Weg auch, dass man praktisch über die direkte Arbeit anfängt einzusteigen nochmal. Also da macht man dann auch Rollentraining und ich habe dann auch Sprecherziehung. Ich habe all die ganzen Sachen habe ich dann gemacht mit Privatlehrern und habe dann eben mich zu den Prüfungen angemeldet in Karlsruhe und in München. Die habe ich auch bestanden und habe dann eben Rollen gespielt, jede Menge. Und bis ich eben gesagt habe, na, jetzt muss ich es selbst machen. Und parallel habe ich auch 20 Jahre lang richtig berufsmäßig als Journalist gearbeitet. Und das hat irgendwann sich gebissen, weil das Theater so zeitraubend ist. Da kann man nichts anderes nebenbei mehr machen. Geht nicht.
Sie machen das jetzt auch hauptberuflich?
Ja, das heißt auch hauptberuflich. Ja klar, ich bin einfach freier Künstler.
Und danach sind Sie zum Augusttheater gekommen und haben dann da richtig...
Nein, das haben wir gegründet. Wir haben irgendwann
genau,
gesagt,
genau, das vergesse ich immer, genau, gegründet.
Wir haben irgendwann gesagt, wir müssen was Eigenes machen, wir gründen unser eigenes Theater. Und wir sind dann nach Berlin gegangen für eine kurze Zeit und haben da auch vor Publikum Sachen ausprobiert. Und dann haben wir auch 2 Aufführungen machen wollen und haben gesagt, wie nennen wir uns denn jetzt? Und in Berlin wurde damals gerade das Schiller-Theater geschlossen. Da haben wir gesagt, so eine Sauerei kann nicht sein. Schiller-Theater schließen, wir machen wieder ein Schiller-Theater auf. Aber nur Schiller ist auch langweilig. Ah, machen wir Goethe und Schiller. Und da ist in Berlin natürlich zu der Zeit so ziemlich bürgerlich gewesen. Wir haben gesagt, dann nennen wir es eben autonomes Goethe- und Schiller-Theater. Und so kommt das Wort August zusammen von AU, autonom. G, großes G von Goethe, U, S. Schiller Theater.
Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
So, zurück bei der Plattform. Mein Name ist Svetlana, unser Studiogast, der Heinz Koch. Es dreht sich alles um Theater und Schauspielerei heute. Und um 20.30 Uhr erfolgt heute der Auftakt von dem Stück Helden auf dem Abstellgleis, und zwar im Eiscafé da Venezia. Heinz Koch, meine Frage wäre, wie schlüpft ein Schauspieler in eine Rolle rein? Gibt es da irgendwelche Tricks, um das zu erleichtern? Schreibt sich der Schauspieler irgendwie einen Steckbrief von dieser Person, macht vielleicht irgendwie eine Charakterisierung oder einfach nur reindenken? Wie ist das?
Also das macht wahrscheinlich jeder ein bisschen anders. Und es gibt eine Menge Leute, die eher aus ihrer Intuition raus das machen, und andere müssen vielleicht sich intellektuell erarbeiten. Was besser ist, weiß ich nicht. Das Ergebnis auf der Bühne hinterher muss halt überzeugend sein. Und gut, das Verrückte ist, wir spielen also in unserem Theater relativ viele. Ich habe zwar auch zum Beispiel in Alten Moor in Räubern gespielt, wir haben den Faust gemacht, da habe ich den Faust gespielt. Das sind natürlich klassische Stücke, in denen wir auch versucht haben, natürlich in diesem Anspruch gerecht zu werden. Aber meistens spielen wir irgendwie Stücke mit Alltagssituationen. Und also da muss man unheimlich viele Leute beobachten. Ich kann nochmal auf den Oliver Hardy zurückkommen. Der hat zum Beispiel seine Schauspielschule so bezeichnet. Er hat Lobby-Watching gemacht. Er hat in Hotelhallen rumgesessen und Leute angeguckt.
Leute angeschaut. Ja.
Und er war ein brutaler Intuitiv-Schauspieler. Also der hat überhaupt nicht daran trainiert. Also es gibt solche, denen kannst du sagen, mach mal das und so. Und dann macht er so und dann läuft die Geschichte. Ne? Die meisten Sachen sind so, wenn man das anfängt, erstmal zu lesen, dann kann man sich schon vorstellen, wie so ein Charakter sich entwickelt. Viele Autoren haben ja da Regieanweisungen dabei und so. Die missachte ich meistens, weil die sind auch nur individuell irgendwie, ob jetzt man so oder so reagiert.
Sie improvisieren, ne, ja.
Ja, und dann fängt man an, den Text zu lernen, und dann immer mehr geht es dann los, dass man mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen sagt, ja, wie ist denn da die Konstellation? Wie sind denn die Verhältnisse zueinander? Also gut, wenn man so ein Ehepaar spielt wie Lotte und Rudi und die sind jetzt 25 Jahre verheiratet, meinetwegen, oder so. Ja, gut, da kann man natürlich angucken, was macht man selbst, was macht die Nachbarschaft, was haben die Eltern gemacht und so. Ja, ja. Dann steht der Text noch da, dann aus welchem Gefühl heraus sagt man denn den Satz und so weiter. Und dann fängt man an, das immer natürlicher zu machen. Also man muss da gar nicht so viel jetzt irgendwie. Also es gibt natürlich Leute, die bestimmte Stücke spielen, müssen mal Studien machen oder so, ja. Aber wer kann jetzt eine Studie machen, wenn er King Lear spielt? Keiner ist mehr, ich kann mir keinen König mehr angucken irgendwie. Ja, was soll das? Also es ist ein alter Mann, da kann ich nur den Text angucken, was der Text von mir verlangt, und dann kann ich anfangen, die Sätze so zu sprechen, dass sie einen gewissen Sinn ergeben. Und wenn die Sprache sehr gestellt ist, okay. Oder zum Beispiel habe ich Dostojewski gespielt als Solo. Aufzeichnung aus dem Kellerloch war so eine größere Geschichte von Dostojewski, fängt an, ich bin ein kranker Mensch. Ja, habe ich im Buch gefunden, guck da rein, Dostojewski, ich bin ein kranker Mensch, durchgeblättert, immer wieder ich, boah, klar, das kann man kürzen, da kann man eine Geschichte draus machen. Dann habe ich dann hingesetzt und habe da eine kurze Geschichte draus gemacht, also für 90 Minuten.
Also alles umgeschrieben?
Nee, nur gekürzt. Man kann nicht den ganzen Text sprechen, der hätte vielleicht 3 Stunden gedauert. Der Faust dauert meinetwegen die erste Teil 1 5,5 Stunden.
Also den Sinn beibehalten, aber eben...
Nicht den Sinn, den Originaltext. Also das ist zum Beispiel beim Theater so, man darf normalerweise nichts dazu machen. Loriot zum Beispiel verlangt, dass seine Sachen ganz wortgetreu gespielt werden. Ja? Aber ich kann natürlich bei langen Texten, die nicht alle sprechen kann, muss ich kürzen. Da kann ich einfach, jetzt muss ich gucken, welcher Sinn schließt da an? Ist da ein Nebengedanke, den ich jetzt nicht unbedingt brauche? Den kann ich dann weglassen. So, sonst wäre das ja ein 3-Stunden- oder 5-Stunden-Programm. Und ich muss es in 90 Minuten bringen. Und dann muss ich abstrahieren. Der Goethe hat zum Beispiel gesagt, sein Faust, das sind 52 Stücke. Also das heißt, er hat 52 Stücke ins Eins gepackt. Und jetzt ist die Aufgabe zum Beispiel eines Dramaturgen, das ist auch eine Berufssparte am Theater, der muss jetzt gucken, wie die Dramaturgie des Stückes ist, damit eine Story erzählt wird, die auch hinterher trotzdem Sinn ergibt und in sich geschlossen ist irgendwie. Und dazu kann er sagen, also den Gedanken kann ich jetzt mal weglassen und den, das ist vielleicht nicht. So haben wir zum Beispiel Auerbachs Keller bei Faust nicht gespielt. Da fehlt aber gar nichts. Also den kann man weglassen. Walpurgisnacht muss man unbedingt machen. Ja? Zum Beispiel, ja, man weiß mal, ob den Schüler unbedingt macht. Also, und das entscheidet man dann. Bei Dostojewski habe ich dann auch geguckt, was brauche ich, was ergibt eine Geschichte und so. Und dann, so. Und dann habe ich eben angefangen, diesen Intellektuellen in diesem Kellerloch zu spielen. 2x2 Meter war die Bühne. Kann ich jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen, aber da habe ich zum Beispiel angefangen, Bratkartoffeln zu machen. Ja, ich habe vorher Kartoffeln gekocht, Publikum kommt rein und dann habe ich Bratkartoffeln gepellt, geschnitten und angefangen, die zu braten. Da waren nicht gerochen. Die Leute sind hinterher aus dem Theater gestürmt und haben so einen Hunger gehabt. Und, ja, und das ist so ein Nebeneffekt gewesen dann zum Beispiel, wo man sich eine Spielidee überlegt, wie kann man so einen Monolog irgendwie so hinkriegen, dass er auch gewisse Handlungen hat und so. Der ist mir nur da und wird einfach so.
Dass auch das dementsprechend drüber kommt.
Vorher. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt selbst auch stundenlang im Kellerloch gesessen zu haben. Da brauche ich nur den Text von
Dostojewski. Da muss man sich immer noch einen Text halten.
Ja, da kann ich mir den Text angucken, ja, und dann weiß ich, was ich emphatischer spreche, was ich ruhiger spreche, wo ich mich aufrege oder nicht. Das ergibt der Text einfach.
Ja, und um ein bisschen so das Ende zu finden von unserer Diskussion, leider Ende natürlich, ist wirklich sehr interessant, aber was ich noch gerne fragen möchte, wie sehen die Aufstiegsmöglichkeiten für einen Schauspieler aus? Oder hat es da welche? So ganz kurz einfach.
Also das weiß man nicht, was der Aufstieg ist und was nicht. Jede Bühne verlangt von dir immer den vollen Einsatz. Ob du jetzt vor 2 Leuten spielst oder für 200 oder für 1000 auch mal. Wir haben alles schon gemacht. Wir haben schon vor 2000 Leuten gespielt. Wir haben aber auch schon vor 2 Leuten gespielt. Und jede Bühne verlangt das. Normalerweise in unserem Denken ist es natürlich so, wenn einer sagt, jetzt bin ich im Staatstheater gelandet, dann ist er aufgestiegen sozusagen. Ja. Für die meisten Leute ist der absolute Aufstieg Fernsehen. Obwohl es eine ganz andere Sparte ist.
Weil es eigentlich viel weniger erfordert.
Ja, eine andere Anforderung hat. Mich interessiert es nicht so. Ja, also wir haben mehrere
haben
Sachen
schon mal
gemacht.
Fernsehen gespielt?
Ja, wir haben Fernsehen schon gemacht. Ich habe auch Film gemacht. Interessiert mich nicht so, wirklich nicht. Also ich habe mich auch nie weiter bemüht und das ist kein Aufstieg. Wir wissen nur, wenn zum Beispiel Kollegin Riese war zum Beispiel 3-mal oder 4-mal bei Salesch. Die hat so weit gebracht, dass die hat so gespielt, dass der Salesch die Tränen runtergekullert sind. Es musste jedes Mal unterbrochen werden, was sonst nie passiert bei diesen Aufnahmen. Und die musste immer nachgepudert werden, weil sie so geheult hat, die Frau Salesch. Ja?
Die Barbara Salesch.
Ja. Und aber das, was heißt das? Claudia hat dann gesagt, irgendwann jetzt reicht's. Das habe ich jetzt gemacht, habe ich ausgereizt, da gibt es nichts Neues mehr, lass ich.
Also das für jeden ziemlich individuell, was Aufstiegsmöglichkeiten betrifft.
Ja, wir sind aufgestiegen, wie es nur geht. Wir haben ein eigenes Theater.
Ja, das auf jeden Fall, das kann man sagen.
Eigenes Theater und fertig.
Und wie gesagt, heute erfolgt auch der Auftakt vom Stück Helden auf dem Abstellgleis. Genau, und wer heute um 20.30 Uhr nicht dabei sein kann, nicht traurig sein, weil es gibt ja noch weitere Vorstellungen von diesem Stück. Könnt ihr das vielleicht noch mal kurz erläutern?
Ja, wir spielen zunächst einmal an 3 ungewöhnlichen Orten, eben im Eiscafé, dann in der Bodega de Luca, das ist auch am Petrusplatz, ein spanisches Lokal. Da haben wir im Sommer auch Sommertheater gemacht, war toll. Dann spielen wir im eigenen Theater, aber im Foyer. Wir bauen das extra zum Kaffee-Abstellgleis um und wir wollen das also ein bisschen locker lassen. Also das haben wir schon sehr oft gemacht, wir haben auf Freilicht gespielt und auf Straßen und so weiter. Wir haben Theatersport gemacht. Also wir haben so viele Sachen gemacht, die eher ungewöhnlich sind. Da könnte man die nächste Stunde drüber erzählen. Ganz ausgefallene Sachen lasse ich jetzt mal weg. Theatersport.
Haben wir leider nicht.
Und jetzt sind eben die nächsten am 20. des nächsten Montag ist dann bei uns im Theater im Foyer. Dann am 21. der Bodega de Luca und dann sind die Premieren am 4. und am 8. in Neu-Ulm bei Wohndesign Dir, das ist dann im Donauhochhaus.
Und man kann es auch nochmal auf der Webseite nachlesen.
Ganz genau.
Genau, die Webseite?
theater-neu-ulm.de. Oder einfach mal Theater Neu-Ulm googeln oder August-Theater, je nachdem. Und da kommt dann seitenweise Google mit uns.
Okay, vielen Dank, Heinz Koch. Wir wünschen auch viel Glück für heute Abend auf jeden Fall und bedanken uns sehr. Das war es jetzt auch schon. Hoffentlich hat es die Interessierten erreicht und es kommen einige, bin ich mir ganz sicher. Und ja, ich wünsche euch noch allen eine wunderschöne Woche.